Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zur Wahrheitsschau. Der Sprecher des Außenministeriums, Josef Hinterseer, hat sich am 18. März auf der Bundespressekonferenz darüber gefreut, dass der Journalist Hüseyin Doğru weiter in Hausarrest bleiben müsse. Ein Frankfurter Gericht habe dessen durch die EU verhängte Schutzhaft soeben bestätigt und Hüseyin Doğru entlarvt. Dieser nenne sich einen deutschen Staatsbürger, obwohl ihn sein Name Hüseyin bereits als lupenreinen Türken ausweise. Doğru habe sich zudem zu der antisemitischen Behauptung aufgeschwungen. Palästinenser seien keine Untermenschen und hätten noch dazu das Recht, einen eigenen Staat aufzubauen. Darum, so der Sprecher der Bundesregierung Hinterseer, hat die EU Hüseyin Doğru zur Sicherung von unserer aller Meinungsvielfalt aus dem medialen Verkehr gezogen. Er selbst, so Hinterseer, freue sich, dass pro-russische, pro-iranische und pro-kubanische Influencer gleich mit ausgebremst würden. Jede Desinformation hat in Deutschland ihren Preis. Dass sich Doğru jetzt als armes Opfer inszeniere und sich selbst gar noch mit deutschen Aufklärern der 30er Jahre wie Erich Mühsam und Karl von Ossietzky gleichsetze, sei grotesk. Im Unterschied zu denen bekäme Hüseyin Doğru heute immerhin das Existenzminimum von monatlich 506 Euro für seine fünfköpfige Familie. Wenn sich Doğru aber schon zu den Vorbildern Mühsam und Ossietzky bekenne, müsse er doch zugeben, dass gerade diese beiden Journalisten damals mit viel weniger Geld auskommen mussten. Das Frankfurter Gericht hatte außerdem bestätigt, dass sich jeder strafbar mache, der Doğru etwa Brot spenden würde. Auch seinen Vorbildern Erich Mühsam und Karl von Ossietzky hätte ja niemand damals einfach mal so Brot oder Wasser über den elektrisch geladenen Zaun des Konzentrationslagers werfen dürfen.
Itzehoe, mit konventionellen Gesetzmitteln, so Bundesjustizministerin Stefanie Hubich, sei der männlich-extremistischen Weltverschwörung nicht mehr beizukommen. Männer hätten aber schon zwei Weltkriege und so viel Leid unter die Menschen gebracht. Wie kurz vor der Bundestagswahl 2025 fühle sich ihr Ministerium ermutigt, weil tausende junger Menschen wieder dem Ruf von NGOs wie Correctiv auf die Straße gefolgt seien. Diesmal demonstrierten sie für einen regelbasierten Umgang mit der künstlichen Intelligenz, also für eine Strafrechtsreform. Dazu gehöre auch die Wiedereinführung der Todesstrafe, und zwar für virtuelle Vergewaltigung und für besonders schwere Fälle von KI-Gebrauch, ohne Klarnamen. Virtuelle Gewalt ist eben reale Gewalt, ergänzte die Geschäftsführerin der Anti-Hass-Bewegung HateAid, Annalena Hodenberger. Denn digitale Gewalt sei noch wesentlich unmenschlicher als analoge. Eine schwarze Baumwollpflückerin in Afrika könne sich im analogen Raum gegen den vergewaltigenden Plantagenbesitzer, ähnlich wie Mädchen in der Silvesternacht 2015 auf der Kölner Domplatte, immerhin noch wehren. Aber wenn das virtuelle Opfer eine einsame deutsche Schauspielerin sei, wie Colin Fernandes, habe diese im Netz keinerlei Chance mehr, nachträglich wenigstens die Beine zusammenzukneifen oder ihre Hand vor die Scham zu halten. Ab einer Testosteronansammlung von 500 Nanogramm pro Deziliter im Hoden, so Frau Hodenberger, neigten Männer zu chronisch paraphilen Straftaten. Dann sei ihnen nur noch mit der Todesstrafe beizukommen. Dies gelte für Christian Ulmen, wie damals für den Sexualstraftäter Jörg Kachelmann. Die berühmte Influencerin Leonie Löwenherz habe dem Bundesjustizministerium dazu das Motto geliefert. Gegen Hetze im Netz und gegen den Hass hatte Frau Löwenherz ausgerufen, solche Männer müssten an ihren großen Zähnen aufgehängt und auf Marktplätzen kastriert werden.
Berlin Wolfram Weimer, Minister für Staatskultur, hat soeben einen Spendenfonds für geflüchtete KünstlerInnen eingerichtet. Zunächst müsse er jedoch einigen Milchmädchenrechnungen widersprechen, so Weimer. 68% der Menschen seien nämlich dem Irrglauben verfallen, horrende Kriegsgewinne von Konzernen abzuschöpfen oder in Arbeiterlöhne umzuwandeln. Durch die Israel geführten Befreiungsschläge gegen den Iran und die Ölblockaden sei es zu einem weiteren Inflationsschub von 3,5% gekommen. Darum seien angeblich hierzulande auch um 3,5% höhere Löhne nötig, um die Kaufkraft an den Ladenkassen wieder auszugleichen. Dem widersprach der Minister für Staatskultur, Panzer und Drohnen gegen die Diktaturen in Moskau, Teheran und Havanna würden vom Staat und nicht vom Privatkonsumenten gekauft. Insofern hätten Waffenangebote von Rheinmetall die Warenangebote der Lebensmittelketten Rewe und Aldi als wirtschaftliche Stabilisatoren für Nachfrage längst ersetzt. Es brauche also mehr Rüstungsausgaben anstatt Reallohnerhöhungen. Allerdings stiegen nun die Einkommen von Ölkonzernchefs, Großaktionären und Berliner PolitikerInnen deutlich, was, so Weimer, eine gewisse Gerechtigkeitslücke auftue. Darum habe er, Weimer, den Spendenfonds für geflüchtete KünstlerInnen eingerichtet, in welchen Superreiche ihre Kriegsgewinne steuerwirksam einzahlen könnten. Damit werden in Städten und auf Dorfmarktplätzen, so der Minister für Staatskultur, jetzt überdachte KünstlerInnen-Tefs mit Stromanschlüssen gebaut. Dort könnten künftig iranische Teppichmaler, ukrainische Dichter, russische Baufredner, palästinensische Pantomimen, kubanische Musiker und andere Kriegsflüchtlinge miteinander Kunst machen und deutsche Dorfbewohner mit exotischen Klängen verzaubern. Wenn KriegstüchtigkeitsgewinnerInnen für Weimers Kulturfonds spenden, sei das, anders als Lohnsteigerungen, eine echte Win-Win-Situation für alle.
Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von der Wahrheitsstiftung, von Wolfram Weimer, Minister für Staatskultur, der Wahrheitsstiftung von Rheinmetall, Bertelsmann und der Deutschen Bank.